Uns alle betrifft der Wandel zur künstlichen Intelligenz, ob wir wollen oder nicht, denn wir alle sind auch Teil der Wirtschaft, entweder weil wir in dieser arbeiten, ein Gehalt daraus beziehen oder weil wir als Konsumenten ebenfalls Teil der Wirtschaft sind. Und viele, die diesen Podcast hören, sind auch deshalb Teil der Wirtschaft, weil sie investieren. Und es gibt ziemlich signifikante Auswirkungen, nicht nur auf die Welt, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Börse, die Finanzmärkte und auch speziell die Aktienmärkte. 7 Thesen möchte ich hier mal aufstellen und diskutieren. Viel Spaß! Wenn man aktuell auf das Thema KI schaut, dann kommt man da an der Börse nicht dran vorbei. Es gibt Auswertungen, wie oft Unternehmen das Wort KI bzw. dann im Englischen AI, Artificial Intelligence, in ihren Earnings Calls verwenden. Und man sieht, es steigt wirklich sprunghaft an. So ab 2016 kam das überhaupt erstmal so richtig auf. Und jetzt hat man wirklich gesehen, über die letzten Quartale, ja, das sind neue Höchstwerte, quasi jedes Unternehmen spricht jetzt über KI, das irgendwie in Frage kommt, darüber sprechen zu können. Und man sieht auch, dass tatsächlich in diesem Jahr die Unternehmen, die in den Sektoren unterwegs sind, die öfter über KI sprechen, ganz konkret geht es da um den Infotech-Sektor, also Information Technology und Communication Services, letztendlich Kommunikationsunternehmen, auch etwas breiter gefasst, als diese Begriffe es vielleicht suggerieren, aber dass die am häufigsten über KI sprechen und diese aber auch in diesem Jahr am besten performt haben. Also auch wenn man mal den S&P 500 nimmt und dann quasi KI-Unternehmen rausrechnet, sieht man, dass man in diesem Jahr etwa 10 Prozentpunkte Renditedifferenz hat. Also anders gesagt, 10 Prozentpunkte kamen allein durch KI-Unternehmen zustande. Und es gibt unterschiedliche Thesen, wie jetzt KI die Aktienmärkte verändert. Und ich glaube, da gibt es positive Aspekte und da gibt es negative Aspekte. Diese können gleichzeitig auftreten und dann ist es eher so eine Waage. Was überwiegt jetzt? Und es wird nicht so sein, dass die KI jetzt, glaube ich, ja, alles heilt oder vielleicht die Welt rettet, auch wenn es um einen ganz konkreten Beitrag geht und eine ganz konkrete Meinungsäußerung, die genau das nahelegt. Das werde ich hier auch diskutieren. Und dass KI jetzt der Untergang der Welt ist, das ist vielleicht ein gewisses dystopisches Szenario, das es geben könnte, aber so sieht es definitiv nicht in allen Aspekten aus. Also, das als Vorwort und die wichtigste Prämisse ist, dass ich persönlich schon davon überzeugt bin, dass das gerade eine Entwicklung ist, die bleiben wird. Wir werden nicht letztendlich weniger KI einsetzen, sondern das wird mindestens gleich viel eher mehr werden. Wir haben tatsächlich einen Nutzen davon, das einzusetzen. Ganz vielen Unternehmen, aber auch im privaten Bereich kann es der Fall sein. Und das ist sozusagen mit der Prämisse, mit der ich hier raufschaue. Jemand, der gar nicht daran glaubt, der wird wahrscheinlich auch andere Thesen entwickeln. Aber ich habe jetzt zumindest technisch schon mal etwas tiefer reingeschaut, kann auch an Projekten mitwirken, wo so etwas umgesetzt wird. Habe selber Tools und Software im Einsatz, die auf KI beruht. Und entsprechend habe ich das Gefühl, zumindest einen ganz guten Einblick in unterschiedliche Sichtweisen zu haben. Steigen wir damit ein in die erste These. Und diese These lautet, dass KI die Rendite der Aktienmärkte erhöhen wird. Und der zugrunde liegende Faktor, oder ich sage mal so dieser erste Input, der sich verbessern sollte, ist die Produktivität. Und da können wir ganz wissenschaftlich mal drauf schauen, denn es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Studien, die dazu schon durchgeführt wurden. Und gerade zuletzt habe ich eine Untersuchung gefunden, beziehungsweise ein Working Paper, veröffentlicht erst im April 2023 mit dem Titel Generative AI at Work. Und dort wurden über 5000 Arbeiter untersucht, die im Customer Support tätig waren. Und dort wurde untersucht, wie stark sich ihre Produktivität durch den Einsatz von KI-Tools erhöht. Und ihre Produktivität konnte im Durchschnitt um 14% erhöht werden. Tatsächlich sogar bei den Neulingen und eher den Low-Skilled Workers, also die vielleicht jetzt von ihrem Fähigkeitsgrad nicht die höchsten waren, da war der Unterschied noch am stärksten. Also letztendlich vielleicht auch ein viel schnelleres Onboarding, das da möglich ist. Und dann gibt es eben andere wissenschaftliche Studien, 2019 von Bessen und Rigi mit 1,7 Prozentpunkten, die die Produktivität im Durchschnitt steigert. Und dann gab es 2022 Studien, da waren es 1,9 Prozentpunkte, dann mal 2,6 Prozentpunkte, 2,7 und von Alderucci und weiteren Autoren 2022, da kamen sie zu der Schlussfolgerung, dass KI-Tools um 6,8 Prozentpunkte die Produktivität erhöhen. Und das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, dass so viel mehr geschafft werden kann und dass ja der Fortschritt, reales Wirtschaftswachstum, historisch aus technologischer Innovation, aus technologischem Fortschritt gekommen ist. Haben wir also mehr technologische Innovation, haben wir tatsächlich auch Produktivitätsfortschritte dadurch, dann sollte sich das auch in einem höheren realen Wirtschaftswachstum übersetzen. Und Reales Wirtschaftswachstum ist einer der Faktoren, warum wir überhaupt eine positive Renditeerwartung haben. Ja, wir haben beispielsweise die Gewinne, die dann auch ausgeschüttet werden, also Dividenden. Allein die Inflation sollte dazu führen, dass die Aktienmärkte und die Aktiengewinne auch steigen, aber eben auch das reale Wirtschaftswachstum. Also haben wir hier eine in meinen Augen relativ solide, logisch begründete Kette, wie aus dem Einsatz von KI-Tools in allen möglichen Unternehmen eine höhere Produktivität entsteht, dadurch ein reales Wirtschaftswachstum und dadurch auch die Renditen in Zukunft etwas höher sein könnten. Das ist natürlich auch nur ein Einflussfaktor. Ich habe ja zuletzt auch schon über die Risikoprämie gesprochen, dass es da auch Bewertungsniveaus gibt, die das etwas abfangen können. Also es gibt immer wieder an den Aktienmärkten, das wird man immer wieder sehen, unterschiedliche Einflussfaktoren. Wir haben heute wahrscheinlich immer noch ein etwas höheres Bewertungsniveau und das auch trotz dessen, dass die Zinsen wieder etwas gestiegen sind. Wir haben aber wohl auch einen Rückenwind wie KI, die Aktienmarktrenditen eher steigern sollte. Und ganz konkret auch, also das sind jetzt eigentlich sehr statistische Aussagen, die ich hier treffe, aber im konkreten Einsatz kann das ja auch stattfinden. Also Unternehmen nutzen diese Tools, um ihre Prozesse zu durchleuchten und effizienter zu werden. Sie können diese Tools einsetzen, um ihre Mitarbeiter produktiver zu machen. Es könnten natürlich auch direkt Mitarbeiter eingespart werden. Vielleicht auch Ausschreibungen, die man hat, braucht man nicht, weil die zugewonnene Effizienz und Produktivität das Ganze auffängt oder dass irgendwann eine Vollautomatisierung auch stattfindet. Man kann ja auch neue Umsatzpotenziale entdecken durch KI. Und all das sind letztendlich die Hebel, die wohl jedes Unternehmen der Welt gerade irgendwie prüft, das auch irgendwie entfernt dafür in Frage kommt und wodurch dann am Ende dieses sonst so abstrakte Wirtschaftswachstum in der Praxis realisiert wird. Die zweite These ist, dass Unternehmen uns anlügen werden und das wahrscheinlich stärker als in den letzten Jahren. Denn das beginnt auch jetzt und es geht mir um eine spezielle Lüge, denn viele Unternehmen werden sich einerseits als KI-Unternehmen verkaufen, also dass sie sagen werden, ja, wir kümmern uns eigentlich nur um KI, wir sind da die Besten. Und andere, die uns dann so Vorzeigeprojekte zeigen wollen, wo sie durch den Einsatz von KI ihre Prozesse viel besser machen. Das gab es auch schon zuletzt immer, wenn es um das Thema Technologie ging. Als ich über den Börsenwahn der letzten Jahre gesprochen habe, da habe ich das auch thematisiert, dass mir das immer stärker aufgefallen ist, wie stark Unternehmen sich dann doch in ihre Positionierung so wandeln, dass sie sich letztendlich bestmöglich der Börse verkaufen. Was ja auch rational ist. Also ich will den Unternehmen das gar nicht nur vorwerfen, weil wenn man so die besseren Bewertungen bekommt, dann ist es nur rational, das auch zu tun. Es ist vielmehr unsere Aufgabe als Aktionäre, da genauer hinzuschauen und nicht alles einfach blind zu glauben. Das ist also auch die wichtige Konsequenz daraus. Aber wenn sich dann manchmal vielleicht irgendwie ja, Konsumgüterunternehmen hinstellen und dann erzählen, wie sehr sie doch jetzt durch KI ihre Prozesse verbessern und wie sehr sie doch jetzt technologielastig seien. Das mag in einigen Fällen ja durchaus stimmen. Die Frage ist aber, wie sehr verändert es wirklich die fundamentalen Kennzahlen? Also kann beispielsweise Adidas, das auch in einigen KI-Indizes dann mal drin steckt oder drin gesteckt hat, selbst wenn sie da Projekte mit umsetzen, welchen Impact hat es dann wirklich? Also können sie dadurch eine höhere Gewinnmarge realisieren? Können sie dadurch Kostensenkungen realisieren, die das übersteigen, was diese ganzen KI-Projekte kosten? Das klingt eben oftmals alles so gut. Und da muss man dann aber genauer hinschauen, was da wirklich dahinter steckt. Und da rechne ich fest mit, und das zeigt ja auch schon, wie viele Unternehmen jetzt darüber sprechen, dass tatsächlich mehr Unternehmen sich mit KI beschäftigen werden. Aber dass es das große neue Thema sein wird. Man sieht ja auch in diesem Jahr, gerade KI-Unternehmen sind stark gestiegen. Das heißt, diese Bewertungen zeigen das nun mal an. Die Investoren wollen das sehen, die Investoren wollen das hören. Und ja, wir landen letztendlich in einem Mischmasch aus vielen Unternehmen, die alle über KI reden und wir müssen da eben genau hinschauen. Wir müssen einfach nur wissen, es wird Unternehmen geben, die uns anlügen, die uns das erzählen, ja, was sich an der Börse gut verkaufen lässt. Die dritte These geht auf die Profiteure dieser KI-Welle am Aktienmarkt. Und da ist meine These, nachdem ich mich jetzt auch länger mit dem Thema beschäftigt habe, auch angefangen schon mit diesem ChatGPT-Thema, ob es die Google-Suche ablöst, das Innovators-Dilemma, was da drin steckt, habe ich auch alles hier im Podcast besprochen. Und ich glaube, dass tatsächlich die Datenbesitzer vor allem gestärkt werden und dass auch die Big-Tech-Unternehmen gestärkt werden. Denn wenn man sich KI-Modelle anschaut, dann wird das sicherlich auch alles Startups hervorbringen. Aber diese KI-Modelle, die bestehen aus den Parametern, also dass ich letztendlich einen Input reingeben kann und ich bekomme etwas Tolles an Output heraus, dadurch, dass die Parameter genau richtig funktionieren und ineinander greifen. Aber diese Parameter überhaupt mal zu finden, dazu muss eine KI, ein Modell eben auch sehr stark trainiert werden. Und das hängt stark an Daten. Einerseits an vielen Daten, andererseits auch an hochqualitativen Daten. Und dann kann man sich eben fragen, wer diese Daten hat. Und ich glaube, das sind nun mal auch diese Big-Tech-Unternehmen. Also ganz konkret dann Meta, mittlerweile kann man auch Nvidia dazu zählen, auch wenn bei Nvidia vielleicht, ja, auch da könnten Daten sicherlich ein wesentlicher Treiber sein, aber dann Amazon, Microsoft, Alphabet beispielsweise oder auch Apple. Da sieht man, da geht es einerseits in diese Hardware-Richtung, also Nvidia und Apple könnten auch in diese Hardware-Richtung gehen, da gibt es das ganze Cloud-Computing, da gibt es bei Meta haufenweise Daten, die genutzt werden können, um Werbung effizienter auszusteuern. Also das sind alles Dinge, auf denen die Big-Tech-Unternehmen perfekt aufbauen können. Und es gibt, glaube ich, auch noch viele weitere, so in der, ja, ich sag mal, in der zweiten Reihe, aber auch Salesforce beispielsweise könnte da durchaus auch ein Kandidat sein. Adobe hat gerade ziemlich beeindruckende Videos veröffentlicht, wie man Bilder erweitern kann, bearbeiten kann. Also das ist wirklich sehr erstaunlich, wenn man sich das anschaut. Und das sind Unternehmen, die haben die finanziellen Mittel, die haben Skaleneffekte, die können die Tools an bestehende Nutzer ausrollen und die haben viele Daten und generieren dadurch noch weitere Datenpunkte, um das noch besser zu machen. Und da glaube ich, dass wir dadurch eine Stärkung dieser schon starken Unternehmen in der Tendenz sehen werden. Ich glaube aber auch, um das auch zu sagen, ganz viele Unternehmen, auch unscheinbare Unternehmen, vielleicht auch Old Economy Unternehmen, können diese Tools eben auch einsetzen, um besser zu werden. Aber es kann durchaus sein, dass diese einen großen Teil der Wertschöpfung für sich einstecken werden. Die vierte These: Künstliche Intelligenz wird Überbewertungen produzieren. Es gibt unterschiedliche technologische Entwicklungen, die wir in der Vergangenheit schon gesehen haben. Es gab das Smartphone oder das Internet, etwas, was heute nicht wegzudenken ist. Und trotzdem hat so etwas wie das Internet beispielsweise eine ziemlich starke Spekulationsblase verursacht um die Jahrtausendwende. Und selbst wenn KI jetzt das umsetzt, was ich hier diskutiert habe, also Produktivitätsgewinne, vielleicht auch Aktienmarktrenditen steigert, dann ist das ja nicht unbegrenzt der Fall. Und wenn vielleicht die KI-Unternehmen, die Profiteure, einen Bewertungsaufschlag von, sagen wir mal großzügig, 50% im Durchschnitt gerechtfertigt haben, der faire Wert, der innere Wert also um 50% höher ist, dann wäre es eben auch eine Spekulationsblase oder eine Überbewertung, wenn alle Kurse auf einmal um 100, 200 oder 1000% steigen würden. Also selbst wenn man daran glaubt, und das tue ich ja auch, dass diese Technologie größer wird, wichtiger ist oder wichtig ist und wichtiger wird, dann glaube ich trotzdem, dass ganz viele Entwicklungen auch bei der KI früher oder später in einer Spekulationsblase münden können. Also, dass wir nicht zwangsweise dadurch auch Überrenditen erzielen, wenn wir auf KI-Unternehmen setzen. Im Einzelfall müssen wir das eben prüfen. Ich habe gerade auf meinem YouTube-Kanal mal über Nvidia gesprochen und schaue mir ja auch auf Strategy Invest regelmäßig Unternehmen an. Und da ist natürlich auch KI ein Thema und Wachstumschancen durch KI. Aber genau da muss man in meinen Augen eben kritisch reinschauen und das auch ganz kritisch prüfen, selbst wenn man davon überzeugt ist, könnten auch viele Aktienunternehmen zu teuer sein oder da auch viel Optimismus eingepreist sein. Und es gibt da immer wieder auftretende Mechanismen, die sich auch selbst verstärken. Jetzt steigen alle KI-Unternehmen und dann sieht man ganz viele, die einfach nur darauf aufspringen, weil es so simpel aussieht, dass man sich denkt, und vielleicht ist das ja auch so, dass alle KI-Unternehmen, die schon stark gestiegen sind, in 3 Monaten nochmal höher stehen. Und dann denken wieder alle, gut, dann springe ich noch drauf auf. Und in 3 Monaten danach stehen sie dann wieder höher. Und so geht das ja immer weiter. Dann erzählen einem Leute auch ganz klug, warum KI-Unternehmen die nächsten 20 Jahre outperformen werden. Und ich will ja gar nicht sagen, dass die Chance gleich null ist, aber das sind eben die typischen Mechanismen, dass man selbst sinnvolle Technologien irgendwann überschätzt und dass die Börse einfach irgendwann überhitzt. Das sollte man nur immer im Hinterkopf haben, wenn man auch so Technologien aus einer Anlegersicht beurteilt. Die fünfte These ist, dass auch das Trading, das Handeln und auch Anlagestrategien jetzt durch KI verändert werden und einige vielleicht an Wirkung verlieren könnten. Da auch als Disclaimer, vielleicht bin ich da selber gebiased, also ein bisschen verzerrt in meiner Wahrnehmung, weil ich natürlich eher langfristig orientiert bin und dann auch eher in der Fundamentalanalyse und ich persönlich für mich weniger auf kurzfristige Trading-Strategien setze. Aber gerade die sehe ich persönlich eher gefährdet durch KI. Man muss dazu aber auch sagen, jetzt KI oder auch automatische Handelssysteme, die gibt es schon länger. Also da reden wir über Jahrzehnte, wo schon der elektronische Handel Einzug erhält. Da gibt es Hedgefonds, da gibt es Investmentbanken, die dort stark investieren. Und diese Systeme werden auch immer besser. Da geht es dann darum, Kursverläufe zu analysieren, Kursdaten, Handelsvolumen, also letztendlich auch Bestandteile der technischen Analyse, etwas, wozu ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen werde. Aber auch wenn News kommen, diese automatisch auszulesen. Also Zahlen werden veröffentlicht und niemand wird schneller eine News verarbeiten können und daraus eine Order ableiten können als eine künstliche Intelligenz, als ein Computer. Also das ist wirklich der perfekte Use Case und deswegen glaube ich auch, dass dieser gerade dort Einzug erhalten wird. Auch Preisdaten, Kursdaten sind größtenteils öffentlich, aber in sehr guter Qualität in Hülle und Fülle verfügbar. Also Kursdaten in ein Modell zu schmeißen und daraus versuchen abzuleiten, welche Kursdaten, welche Kursbewegungen tendenziell in der Zukunft zu welcher Folgebewegung führen würden, das ist eigentlich optimal geeignet für eine KI, weil es dort um Geschwindigkeit geht und um große Datenmengen. Und entsprechend glaube ich, dass auch wenn die KIs jetzt besser werden, auch besser im Verstehen von Texten, dass diese vor allem dort eingesetzt werden und eine ziemlich starke Konkurrenz für alle kurzfristigen Trader sein werden. Die langfristige Fundamentalanalyse, da will ich gar nicht sagen, dass die gar nicht gefährdet ist oder sich gar nicht verändert, aber ich glaube, so Dinge wie einen langfristigen Burggraben zu analysieren, langfristig eine Marktposition, Konkurrenz, Optionalität, was kann ein Unternehmen tun, was nicht, Preissetzungsmacht, da sehe ich KI jetzt heute noch deutlich weniger, weil es deutlich schwieriger ist, das zu interpretieren. Und ich glaube auch, da bin ich ziemlich von überzeugt, für Hedgefonds und Investmentbanken, da ist es natürlich viel attraktiver, ein kurzfristiges Modell zu haben, das mir kurzfristig Rendite gibt und keins, das es mir erst nach 10 Jahren gibt. Da kann man ja auch an Anreizprobleme laufen. Also warum sollte ich als Programmierer oder Investmentmanager jetzt bei Goldman Sachs etwas programmieren, was in 10 Jahren einen Return bringt? Da bin ich vielleicht schon gar nicht mehr da und die Lorbeeren dafür, die kriege ich dann auch nicht. Und natürlich, wenn man eine kurzfristig funktionierende Trading-Strategie durch eine KI hat, sollte auch das Renditepotenzial damit nochmal höher sein. Deswegen glaube ich, dass eher diese Art der Strategie gefährdet ist. Und eine Folgefrage, die ebenfalls spannend ist, ist ja, ob die Märkte dadurch eigentlich effizienter oder ineffizienter werden. Sie könnten ja dann effizienter werden, wenn die KI wirklich ihrem Namen gerecht wird und intelligent ist, wenn sie klug handelt und erkennt, wann der Markt unter- oder überreagiert. Dann letztendlich gegensteuert, also eigentlich die Gegenposition einnimmt. Und dann könnte es ja mal sein, dass ein Crash gar nicht so stark ausfällt, wie er eigentlich ausfallen sollte, oder auch Übertreibungen nicht so entstehen. Also, dass eine KI ja sogar erkennen könnte, wenn KI-Aktien überbewertet sind und diese leer verkauft und dadurch eigentlich gegensteuert, Überbewertungen, Spekulationsblasen abfängt. Hier glaube ich leider eher daran, dass wir eher zu Verstärkungen von Kursbewegungen tendieren werden, denn wenn die Trading-Systeme größtenteils kurzfristig orientiert sind, dann müssen sie eigentlich eher mit den Trends mitgehen oder versuchen, diesen Trends zuvorzukommen. Also letztendlich diese irrationale Welle mitzureiten. Und wenn sie eher antizyklisch und langfristig unterwegs wären, dann könnten sie wohl tatsächlich gegensteuern. Aber ich glaube, es geht dann eher darum, wenn wir auch über Geschwindigkeit sprechen, dass eine News rauskommt, die ist vielleicht negativ. Und dann werden sich umso mehr automatische Handelssysteme eher in diese verstärkende negative Richtung bewegen. Also da habe ich einen leichten Pessimismus, dass wir da kurzfristig eher mehr Volatilität als weniger sehen. Und diese 6 und 7, die sind so ein bisschen konträr. Und da beziehe ich mich jetzt mal nicht nur auf die Aktienmärkte, sondern auch auf die Wirtschaft, die natürlich aber so den Rahmen für die Aktienmärkte darstellt. Und die 6. These ist eine negative, und zwar, dass die KI die Welt und auch die Wirtschaft ungleicher machen könnte. Dem liegt eigentlich zugrunde, was ich so als 3. These formuliert habe, nämlich dass ohnehin schon große Big-Tech-Unternehmen tendenziell profitieren werden, weil dann ist KI eine technologische Innovation, die nicht nur völlig neue Startups hervorbringt und die alten Unternehmen werden untergehen, so ein bisschen wie neue Internetunternehmen haben die Old-Economy-Unternehmen größtenteils vom Thron gestürzt, sondern dass wir eigentlich eh schon starke Unternehmen haben, die jetzt nochmal gestärkt werden könnten. Also da haben wir, glaube ich, eher eine Machtkonzentration an der Stelle. Eine andere Diskussion ist, ob einfach auch Menschen arbeitslos werden. Und ich glaube, das wird ein Effekt sein. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, dass letztendlich eine technologische Innovation die Menschen in der Masse wirklich arbeitslos machen. Auf der anderen Seite gibt es eben diese empirische Beobachtung, dass wir schon viel technologische Innovation hatten und das eben nicht passiert ist. Also immer wenn es irgendwie Maschinen gab, hatten die Leute Angst, dass sie ihre Jobs verlieren. Und in der Masse ist es dann nicht passiert. Aber das ist auch eine statistische Durchschnittsbeobachtung, die natürlich die individuellen Schicksale außen vor lässt. Denn wenn man einem Arbeiter sagt, gut, du wirst jetzt deinen Job verlieren, aber dafür gewinnen 2 andere ein, dann mag das den Statistiker freuen, aber für das individuelle Schicksal ist es dann nicht so erfreulich. Also das ist in meinen Augen auch eine ziemlich starke soziale Frage oder auch eine, die einfach individuelle Auswirkungen hat, die man dann vielleicht mal aus dem Blick verliert, weil man nur auf Statistiken schaut. Deswegen bin ich auch grundlegend optimistisch, dass wir nicht an Arbeitslosigkeit in der Masse leiden werden, weil wir das auch noch nie getan haben. Und ich kann total verstehen, woher dieser Gedanke kommt. Also ich finde es ja auch logisch, dass man sagt, okay, wir machen bestimmte Jobs, aber die werden uns jetzt teilweise abgenommen. Was machen wir denn dann noch? Aber das ist ja bei jedem technologischen Wandel so und bei jedem Produktivitätsfortschritt. Also nur deshalb gibt es ja Produktivitätsfortschritte, weil wir bestimmte Dinge auslagern wollen oder effizienter machen wollen und letztendlich Zeit gewinnen wollen. Das haben wir bisher immer so gemacht. Wenn wir nie das Risiko eingegangen wären, dass wir arbeitslos werden, dann hätten wir nie unsere Produktivität gesteigert. Und Am Ende haben wir immer neue Themen gefunden, gab es immer wieder neue Themen. Und da kommt auch die siebte These ins Spiel und auch der eingangs erwähnte Beitrag, dass die KI die Welt retten wird. Nämlich die These, dass die Welt und die Wirtschaft eigentlich gleicher und womöglich viel eher auch gerechter wird. Denn es gibt, glaube ich, einige Bereiche, in denen eine Ungleichheit droht, zunehmende Ungleichheit droht. Aber die Gegenthese sozusagen, und das sind ja Thesen, das sind jetzt keine Prognosen, das sind erstmal Thesen, wie die Welt sich entwickeln könnte. Aber die Gegenthese nimmt gewissermaßen Marc Andreessen ein, von Andreessen Horowitz, einer der renommiertesten, bekanntesten Risikokapitalgeber, Begründer des Silicon Valleys, also Mitbegründer, Mitfinanzier. Und Marc Andreessen hat eben den Beitrag veröffentlicht, Why AI Will Save the World. Das ist relativ ausführlich, aber er geht auch auf diese diskutierten Risiken ein. Werden all unsere Jobs verschwinden? Werden wir viel mehr Ungleichheit sehen? Er ist da eher optimistisch und da kann man ihm natürlich auch vorwerfen, grundlegender Technologieoptimist zu sein und das mitzufinanzieren und vielleicht dadurch Regulierung auch abwehren zu wollen. Das kann man vorwerfen, trotzdem finde ich ja die inhaltlichen Argumente spannender und an einigen Stellen auch durchaus sinnvoll, sonst würde ich sie hier nicht mit reinnehmen. Und er sagt beispielsweise, dass eben immer neue Jobs geschaffen werden und dass wir ja überhaupt nur Produktivitätsfortschritte machen, um dann vielleicht freie Zeit zu haben und uns dann wieder neue Themen suchen. Und jeder technologische Fortschritt, da benötigt eben auch wieder neue Jobs. Allein alle Jobs, die rund um das Internet entstanden sind, die zeigen das ja relativ gut. Und er sagt eben auch, dass das, was irgendwann ein Luxus war, wird irgendwann zum Standard. Also heute haben wir viele Produkte, die für uns ein Standard sind, die vor 100 Jahren noch ein Luxus gewesen wären. Und genau das passiert immer wieder. Und ganz viele Dinge werden jetzt für uns wieder zum Standard werden, die vielleicht vor 20, 30 Jahren noch Luxus waren. Und wir werden dann wieder an den neuen Themen arbeiten sozusagen, die dann der neue Luxus sein werden. Auch steigt die Grenzproduktivität eines jeden Arbeiters. Also haben wir ja auch anhand der Studien gesehen. Und wenn man der ökonomischen These folgt, dass eigentlich das Gehalt eines Arbeiters der Grenzproduktivität folgen sollte. Also letztendlich ein Arbeiter bekommt mehr oder weniger das in den meisten Fällen oder auch im Durchschnitt, was er an Produktivität leistet, dann sollten eben auch Gehälter steigen. Und so sollte es auch zu einem allgemeinen Wohlstandsaufschwung sein. Auch vertritt er die These, dass es sein könnte, dass eigentlich jeder dann, ich sag mal, so einen kleinen KI-Assistenten hat oder ihn vielleicht ja heute schon auf dem Smartphone hat. Und wenn es um Ernährungsfragen geht, kann man diesen Assistenten fragen, der ihm dabei hilft. Auch bei finanziellen Fragen kann es ja sein. Vielleicht auch bei Karriereentscheidungen. Vielleicht auch, wenn es um rechtliche Themen geht, eine rechtliche Erstberatung, wo man ja schon Tests sieht, dass KI da tatsächlich in einigen Fällen gar nicht so schlecht ist. Zumindest, wenn es vielleicht nicht die allerkompliziertesten Fälle sind. Aber dass dadurch eigentlich Wissen so verbreitet ist wie nie zuvor. Also jeder hat quasi diesen Assistenten- und Wissenszugang in der Hosentasche. Und das wäre ja vor 20 Jahren, selbst vor 10 Jahren, wäre das wahrscheinlich noch undenkbar gewesen in der Qualität, die künstliche Intelligenz heute liefert. Und dadurch ist das eben kein Privileg mehr von vielleicht einer kleinen Oberklasse, einer kleinen Elite, sondern in der Breite haben wir ja Wissen und solche Assistenten dann verfügbar. Und tatsächlich sagt er auch, die ökonomischen Anreize sind auch gegeben, das der Welt verfügbar zu machen. Das nicht für einen kleinen Kreis zu behalten, sondern dass Unternehmer das an die ganze Welt verkaufen wollen. Und dadurch werden diese Unternehmer sicherlich stark profitieren, auch starke Vermögenszuwächse sehen. Aber genau das ist der Anreiz, der dazu führt, dass die ganze Welt davon profitieren wird. Genauso wie Automobilhersteller an die ganze Welt verkaufen wollen und nicht nur an einen ganz kleinen Kreis. Genau das gleiche bei den Smartphone-Herstellern oder bei den Angeboten, bei Software, die wir im Internet sehen. Er sagt letztendlich auch, das größte Risiko von KI und Ungleichheit ist nicht, dass KI mehr Ungleichheit erzeugen wird, sondern viel eher, dass wir KI nicht erlauben werden, die Ungleichheit zu reduzieren. Und ein Punkt dazu noch von mir ist, dass ich glaube, aber auch das ist großer Teil von Diskussionen, also die Frage, welche Jobs fallen eigentlich weg, dass es gar nicht zwangsweise die Jobs sind, die heute am besten bezahlt sind, die dann auch bleiben oder unangetastet bleiben, denn beispielsweise ein Anwalt, sicherlich hochbezahlt, großartiger Verdienst, aber auch Anwälte können vielleicht ersetzt werden, zum Teil, oder sie können aber vielleicht auch produktiver gemacht werden. Also vielleicht haben wir genauso viele Anwälte, die aber jetzt viel mehr schaffen. Oder wir brauchen weniger Anwälte. Vielleicht brauchen wir nur noch die guten Anwälte für die komplexen Fälle und für ganz viel Erstberatung und, ja, ich sag mal, kleinere Dinge, vielleicht auch Standardfälle. Da kann man das Ganze vielleicht auch durch eine KI abfangen. Also wohlgemerkt ja auch nicht zwangsweise durch die KIs, wie wir sie heute kennen, aber wenn wir dem Ganzen nochmal 1, 2 oder vielleicht 5 Jahre zur Weiterentwicklung geben. Und ein Handwerker, ein Krankenpfleger oder ein Altenpfleger, da wird es, glaube ich, also vielleicht wird es da auch KI-Unterstützung geben, hoffentlich wird es die geben, aber deutlich weniger als in ganz anderen Bereichen, auch wenn man sieht, wie ja, jetzt Grafiken, also wie Designer oder Fotografen vielleicht auch teilweise überlegen, was sie eigentlich noch in 10 Jahren machen, wenn man sieht, was da gerade auch KI-generiert passiert. Und ich will da gar keinen Abgesang auf eine bestimmte Berufsgruppe machen, weil ich auch glaube, viele werden da so Hand in Hand funktionieren. Aber gerade die Berufe, die vielleicht als schlechter bezahlt gelten im Durchschnitt, sind die, die weniger von der KI gefährdet sind. Und entsprechend könnte das auch ein Punkt sein, da wiederum für mehr Gerechtigkeit oder vielleicht mehr Gleichheit, auch was Einkommen angeht, führt. Also, eine Diskussion, die man sicherlich noch ausführlicher führen kann, und ich empfehle auch, wenn man da Lust drauf hat, diesen Beitrag von Andreessen Horowitz, und da gibt es noch ganz viele weitere Beiträge von Leuten, die Meinungen dazu haben, wie sich die Jobwelt entwickeln wird, welche Jobs es eher betrifft, welche es weniger betrifft und ob eine Massenarbeitslosigkeit droht oder nicht. Da muss man realistischerweise sagen, da habe ich auch nur eine Meinung von mehreren und auch ja, da bin ich immer offen, also da bin ich selber gespannt, wie es sich entwickelt. Im Kern, wo ich dann schon stark dran glaube, sind diese Thesen zu den Aktienmärkten. Und ich glaube auch stark daran, dass KI auch Wirtschaft und die Jobmärkte verändert. Da finde ich das noch manchmal etwas schwerer zu greifen. Und deswegen habe ich eben auch zwei etwas konträrere Thesen hier mit reingenommen, weil ich glaube, es gibt gute Argumente für beide Seiten. In diesem Sinne hoffe ich, dass es dir gefallen hat und auch, ja, ob KI oder nicht, es gibt einige Gesetze der Finanzmärkte, die immer gelten. Schau dazu gerne mal in die Videoserie, du findest sie in der Beschreibung verlinkt. Und auch alles Weitere findest du dort, auch wenn du beispielsweise Interesse an Aktienanalysen hast, findest du dort den Link zu Strategy Invest und vielen weiteren Empfehlungen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für alle positiven Bewertungen und an jeden, der diesem Podcast folgt. Themenwünsche kann man mir natürlich auch immer gern schicken. Ich sammle da fleißig, gern einfach per E-Mail oder per Instagram und dann speichere ich mir das Ganze ab. Und in Kürze kommt auch wieder eine Q&A-Folge, wo ich dann ja, auf kürzere Fragen auch eingehe. Das also gern einfach zuschicken. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.